Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.
Ein Grüezi und ein herzliches Willkommen seid Ihnen, Andrea Marti. In einer Welt voller Geräusche, Geschwindigkeit und Ablenkungen sehnen sich viele nach Stille, nach Einkehr, nach einem Ort, an dem Gott wieder hörbar wird. Heute wollen wir in diese heilige Stille eintauchen und einer Gestalt nachspüren, deren Leben zur Quelle der Erneuerung für viele geworden ist. Charles de Foucauld, der Wüsteneinsiedler, Mystiker und Bruder aller. Ins Zentrum dieser Sendung stellen wir seine Eremitenregel, eine geistliche Lebensform, die nicht nur Einsiedler inspiriert, sondern alle, die tiefer mit Christus verbunden leben möchten. Wir freuen uns, dass bei uns ein besonderer Gast ist. Bruder Andreas Knapp, kleiner Bruder vom Evangelium, Dichter, Theologe und jemand, der wie kaum ein anderer das stille Zeugnis Charles de Foucauld in unserer Zeit übersetzen kann. Möge der Heilige Geist uns führen in dieser Stunde und unsere Herzen berühren. So begrüße ich Sie, lieber Bruder Andreas Knapp, erneut zur Sendung mit dem Titel Eremitenregel von Charles de Foucauld. Guten Tag, lieber Bruder Andreas Knapp.
Grüezi und guten Tag, Frau Marti.
Lieber Bruder Andreas Knapp, wer war Charles de Foucauld und was hat ihn zum Einsiedlerleben geführt?
Dieser junge Mann, Charles de Foucauld, 1858 geboren, stammte aus adligem Haus und er war nach dem frühen Tod seiner Eltern in einem religiös gleichgültigen Milieu aufgewachsen. Zunächst wählte er die militärische Laufbahn. Er entwickelte sich zu einem Lebemann, der sich in vielerlei Vergnügen stürzte. Aber all das füllte ihn nicht wirklich aus, sodass er oft eine innere Leere verspürte. Ein Militäreinsatz in der algerischen Wüste, die damals zum französischen Kolonialreich gehörte, änderte sein Leben. Vor allem der Anblick der betenden Muslime machte einen tiefen Eindruck auf diesen jungen Offizier. Und nach einer abenteuerlichen Forschungsreise durch Marokko, für die er eine hohe Auszeichnung erhielt, kehrte er nach Paris zurück. Äußerlich war er ein gefeierter Forscher, aber innerlich war er aufgewühlt und voller Fragen. Und dann wurde er in einer Kirche von einem Priester aufgefordert, zu beichten und sein Leben in Gottes Hand zu legen. Charles war von dieser Erfahrung tief bewegt, und er fand zum Glauben an Gott. Und weil er immer aufs Ganze ging, wollte er nun auch ganz für Gott leben. Er war vom Geheimnis der Menschwerdung Gottes tief bewegt. Der große Gott hat sich klein gemacht. So wollte Charles jetzt vor allem dieses arme und verborgene Leben Jesu in Nazareth nachahmen. Zunächst als Trappistenmönch und dann als Einsiedler, als Eremit in Nazareth in Palästina.
Ja, sehr schön. Herzlichen Dank für die Hinführung in das Leben vom heiligen Charles de Foucauld. Lieber Bruder Andreas, in welchem historischen und geistlichen Kontext entstand die Eremitenregel?
Als Charles in Nazareth lebte, er war Hausknecht eines Klarissinnenklosters und lebte sehr zurückgezogen, da dachte er darüber nach, eine Gemeinschaft von Eremiten zu gründen. Er schrieb also eine Ordensregel und diese Regel orientiert sich ganz am Evangelium. Als er meditierte die Worte Jesu zum Thema Gebet, zum Thema Stille, zum Thema Armut und Hingabe und diese Worte setzte er dann um in eine konkrete Lebensregel. Diese Regel war zuallererst eine Orientierung für ihn selbst und dann sollte sie auch anderen dienen, die ein ähnliches Leben in Stille und Zurückgezogenheit leben wollten.
Was unterscheidet diese Regel von anderen monastischen Regeln, etwa der Benediktinerregel?
Die Benediktsregel geht von einer größeren monastischen Gemeinschaft aus, wo eine ganze Gruppe von Mönchen zum Beispiel die Arbeit in einem Kloster organisieren muss, das gemeinsame Gebet, die Wahlen für die Leitung, die Verwaltung der Güter. Charles de Foucault hatte eine ganz kleine Lebensgemeinschaft im Blick. Und die Forderung nach Armut ist auch radikaler als etwa in einem Benediktinerkloster, weil sich ja dieses auch wirtschaftlich ernähren muss. Die Grundidee von Bruder Karl ist das verborgene Leben Jesu in Nazareth. So wie Jesus als einfacher Handwerker in einer Familie, und diese Familie denkt er sich wie eine ganz kleine Gemeinschaft, gelebt hat, so sollen die Brüder so wie in einer Familie einer einfachen Arbeit nachgehen und dies in einer Form, die auch Zeit für Stille und Anbetung möglich macht.
Wie definiert Charles de Foucault das Leben in der Gegenwart Gottes?
Charles hat das Bild vor Augen, dass man den Alltag mit Jesus teilt. Jesus ist wie ein Freund im Alltag gegenwärtig, in der Arbeit, in den Beziehungen, im Gebet. Und besonders in der Anbetung kann man diese Gegenwart Gottes erfahren. Charles de Foucault schreibt, das Gebet ist ein vertrauensvolles Zusammentreffen mit dem Geliebten. Ich schaue ihn an, ich sage ihm, dass ich ihn liebe. Ich freue mich, zu seinen Füßen zu sitzen und ich sage ihm, dass ich dort für immer bleiben möchte.
Sehr schön. Lieber Bruder Andreas, die Eucharistie war im Leben von Charles de Foucault auch sehr wichtig und zentral, ein großes Herzensanliegen. Welche Rolle spielt nun die Eucharistie in der Eremitenregel?
Charles pflegte besonders die eucharistische Anbetung. Und so verbringt er gemäß seiner Regel täglich lange Zeiten, vor allem auch nachts, vor dem ausgesetzten Allerheiligsten. Und zugleich wird ihm deutlich, dass er Jesus, dem er in der Eucharistie begegnet, dann in gleicher Weise in den Menschen wiederfindet, die an seine Tür klopfen. Und er schreibt, ich glaube, es gibt keine Stelle im Evangelium, die auf mich einen tieferen Eindruck hinterlassen und mein Leben mehr verändert hat als folgende. Alles, was ihr einem dieser Geringsten tut, das habt ihr mir getan. Also Charles de Foucault erfährt in der Eucharistie das Geschenk der Gegenwart Jesu und dann entdeckt er auch in den Schwestern und Brüdern dieses Geschenk. Sie sind ja auch Leib Christi, sie gehören auch zur Kirche und daher kann er in jedem Menschen Gottes Gegenwart erkennen.
Lieber Bruder Andreas, warum ist das Schweigen für Foucault nicht nur ein Mittel, sondern ein Ziel?
Ja, die Stille und das Schweigen ist eine Weise, um sich selber immer mehr zurückzunehmen, um nicht mehr das Ich im Mittelpunkt zu haben, sondern dass Gott immer mehr in die Mitte meines Lebens, meines Denkens, meines Bewusstseins tritt. Und so kann Charles de Foucault sogar schreiben, Schweigen bedeutet das Gegenteil von Vergessen und Kälte. In der stillen Betrachtung entzündet sich das Feuer. Im Schweigen liebt man am glühendsten. Lärm und Worte ersticken ja oft das innere Feuer. Und so wird also das Schweigen zu dem Raum, in dem Gott sich selber zu Wort melden kann, in dem er gegenwärtig werden kann.
Lieber Bruder Andreas, Sie haben zwar bereits eingangs vom Gebet die Wichtigkeit gesprochen, aber trotzdem würde es uns interessieren, welche Bedeutung hat das tägliche Gebet und die Anbetung im Lebensrhythmus der Regel?
Charles de Foucault legt das klassische Ora et Labora, Bete und Arbeiten, zugrunde. Er hat ja viele Jahre als Trappistenmönch mit der Benediktregel gelebt und deswegen ist ihm das so ein Herzensanliegen. Und in seinem eigenen Lebensentwurf sieht er vor, so einige Stunden, 7 bis 8 Stunden körperliche Arbeit und dann ebenso viel Zeit für das Gebet. Heilige Messe, Brevier, Kreuzweg, Rosenkranz und dann die Meditation, das innere Gebet. Charles de Foucault
hat das sehr ernst genommen. Und wenn man dann so nachrechnet, 8 Stunden Arbeit, 8 Stunden Gebet, dann sind noch Besuche und Kochen und Essen und Einkaufen, dann bleibt für den Schlaf nicht mehr so viel übrig. Und er ist anscheinend auch mit wenig Schlaf ausgekommen. Und so warnt sein geistlicher Begleiter ihn davor, dass er andere genau diese gleiche Regel auferlegt. Charles de Foucault hat sehr viel Energie. Er kann auch nachts lange in der Anbetung verharren, aber das kann man nicht unbedingt auch von allen anderen verlangen.
Lieber Bruder Andreas, wie verstand Charles de Foucault den Gehorsam? Wem oder was gilt er?
Zunächst einmal gilt der Gehorsam Gott. Und so fragt Charles bei der Meditation immer wieder, was ist der Wille Gottes für mich? Er formuliert eine Art geistliche Grundregel. Und die heißt, frage dich in allen Situationen, was Christus jetzt in dieser Situation getan hätte, und dann handle genauso. Also versuchen, so wie Jesus zu leben und zu handeln. Und zugleich hat er ein großes Vertrauen in die Kirche und ihre Amtsträger. Und er zitiert dann immer das Wort Jesu, wer euch hört, der hört mich. Also wer auf die Apostel oder ihre Nachfolger hört, der hört auch Christus. Und so sind ganz konkret sein geistlicher Begleiter, ein französischer Priester, Abbé Uvelin, und der Bischof der Sahara. Das sind die ganz konkreten Personen. Und Charles hat ja immer neue Ideen, Projekte und Pläne. Und er legt sie ihnen vor und fragt sie um Rat und Weisung.
Lieber Bruder Andreas, gibt es in der Regel konkrete Anweisungen zur Arbeit oder zur materiellen Armut?
Charles hat sich ja besonders von der Armut Jesu ansprechen lassen. Im Evangelium entdeckt er, dass Jesus sich um unseretwillen arm und klein gemacht hat. Er kam nicht in einem vornehmen Haus und nicht bei den Mächtigen zur Welt, sondern lebt als einfacher Handwerkersohn in einem unscheinbaren Dorf. Und so wird für Charles de Foucault wichtig, Gott hat in Jesus den letzten Platz gewählt, um den Menschen nahe zu sein, die nach den Maßstäben unserer Welt nicht viel gelten. Und jetzt will er wie Jesus von der eigenen Hände Armut, Arbeit leben. Daher will er jetzt wie Jesus von der eigenen Hände Arbeit leben. Das gelingt nicht immer. Manchmal muss er dann doch auf die Unterstützung seiner Familie zurückgreifen. Aber er versucht ganz konkret sehr einfach zu leben. Und dieser einfache Lebensstil, der lässt ihn den Menschen nahe sein, die auch in Armut leben müssen. Gerade solchen Menschen war Charles de Foucault in besonderer Weise verbunden und er empfindet in ihnen auch die Gegenwart Jesu.
Gibt es in der Regel konkrete Anweisungen zur Arbeit und zur materiellen Armut?
Ganz konkret ist das nicht, aber man soll sich immer orientieren an den Menschen, mit denen man lebt, an den Ärmsten, keinerlei Besitztümer anhäufen und wirklich sehr einfach leben, gemessen an den Menschen, die auch in Armut leben.
Und was bedeutet Bruder aller Menschen sein in der Wüste?
Ja, in der Wüste ist man ja sehr auf Gastfreundschaft angewiesen. Das hängt ja auch mit dem Lebensstil der Nomaden zusammen. Und daher will Charles vor allem die Gastfreundschaft pflegen. Er erhält viel Besuch, vor allem von den Armen, mit denen er sein Brot teilt. Mit ihnen möchte er diese Brüderlichkeit, diese Geschwisterlichkeit leben. Er schreibt, ich möchte, dass alle Bewohner dieses Landes, Christen, Muslime und Juden, in mir ihren Bruder sehen, den Bruder aller Menschen. Sie beginnen mein Haus, das Haus der Bruderschaft zu nennen, und darüber freue ich mich. In diesem Zusammenhang ist ja interessant, dass Charles in seinen ursprünglichen Entwürfen für eine Ordensregel die Mitglieder der Gemeinschaft zunächst Einsiedler nennt, da heißt es immer Eremit, und später streicht er dann in der Regel das Wort durch und schreibt immer Brüder oder kleiner Bruder darüber. Und das in allen Fassungen der Regel, in der französischen und auch in der lateinischen Fassung. Da hat er sich noch mal viel Zeit genommen, um das Wort Eremit durch Bruder oder kleiner Bruder zu ersetzen.
Inwiefern ist die Regel auf Laien oder Menschen außerhalb der Wüste übertragbar?
Zunächst ist diese Regel für seine eigene Person bestimmt und auch in einem ganz bestimmten Kontext, in der Wüste, im Umfeld von Menschen, die sehr arm leben. Man kann sie also nicht einfach in jeden beliebigen Kontext übertragen. Aber die Grundidee, die kann man überall leben. Es geht darum, an meinem Platz, also in meinem Nazareth, wo ich zu Hause bin und lebe und arbeite, dass ich dort genügend Zeit für das Gebet finde und dass ich solidarisch lebe mit den Menschen, die in meiner Umgebung zu den Notleidenden gehören, zu den Armen, zu den Vergessenen. Und wenn es gelingt, diesen Stil mit anderen zu teilen, als Gebetsgruppe oder im gemeinsamen Einsatz für Menschen, die vereinsamt sind oder als Flüchtlinge zu uns gekommen ist, dann ist das ein besonderes Zeichen. Für Charles de Foucault geht es darum, die Gastfreundschaft Gottes, die er uns in Jesus geschenkt hat, anzunehmen. Wir sind Gäste am Tisch Gottes und dann unsererseits Gastfreundschaft zu leben. Und so kann diese Regel in jedem beliebigen Umfeld gelebt werden. Zeit für das Gebet und Gastfreundschaft für die Menschen, die vereinsamt sind oder die zu den Armen gehören.
Lieber Bruder Andreas, wie gestaltet sich in der Eremitenregel die Beziehung zur Kirche und zur Welt?
In seiner Ordensregel formuliert Charles, die Brüder sollen nicht auf die Person schauen und keinen Unterschied zwischen den verschiedenen Personen machen. Also nicht schauen, die Reichen, die Einflussreichen und die weniger Reichen oder die Armen, sondern ihre Liebe soll allen Menschen gelten. Und zwar wie ein Licht, das in die Umwelt strahlt. Er schreibt sehr schön, im weiten Umkreis soll jeder wissen, dass die Brüder Freunde und Brüder aller Menschen sind, dass sie für alle beten, dass sie allen Gutes tun, dass ihre Bruderschaft ein Hafen ist, eine Asylstätte, wo jeder Mensch zu jeder Stunde als erwünschter Gast herzlich willkommen ist, vor allem der Arme und Unglückliche. Soweit das Zitat aus der Regel. Und die kleinen Brüder sollen also ein Zeichen der Hoffnung sein, so für das Umfeld, für die Welt von heute, Inseln der Gastfreundschaft. Und das soll ein Zeichen sein für die Welt und für die Kirche.
Thank you.
Wir sind heute im Gespräch mit dem kleinen Bruder Andreas Knapp. Die heutige Sendung steht unter dem Titel Eremitenregel von Charles de Foucault. Und nun im zweiten Teil. Lieber Bruder Andreas, wie prägt die Eremitenregel Ihr eigenes Leben?
Unsere Gemeinschaft der kleinen Brüder vom Evangelium hat eine eigene Regel. Wir haben also nicht Wort für Wort die Eremitenregel von Bruder Karl, die auch für einen ganz bestimmten Kontext in der Wüste geschrieben war. Aber wir haben uns ganz ähnlich wie seine Regel am Evangelium orientiert. Es sind immer Passagen aus dem Evangelium, die dann in das konkrete Leben übertragen werden. Und für mich konkret bedeutet das Leben von Nazareth, ich lebe mit zwei anderen Brüdern in einer Wohnung, in einem Plattenbau am Stadtrand von Leipzig. Wir versuchen sehr einfach zu leben, wir haben kein Auto. Ich habe viele Jahre etwa am Fließband gearbeitet. In unserer Wohnung haben wir den größten Raum als Kapelle eingerichtet, wo wir gemeinsam das Stundengebet beten und wo auch jeder von uns nach Möglichkeit täglich eine Stunde der Stille gestaltet, Anbetung oder Meditation. Und dann laden wir auch immer andere Menschen ein, bei uns mitzubeten. Es gibt einen Gebetsabend, wo dann Nachbarinnen und Nachbarn kommen, einmal in der Woche, aber auch an anderen Tagen. Und dann versuchen wir, Freundschaften zu pflegen in unserer Nachbarschaft, vor allen Dingen mit Vertriebenen und Geflüchteten, die bei uns in unserem Viertel zahlreich sind und für die ich mich seit ein paar Jahren besonders einsetze.
Lieber Bruder Andreas, jetzt haben wir schon sehr viel erfahren über die Eremitenregel. Wir sind allmählich am Ende der Sendung. Was möchten Sie der Hörerfamilie mitgeben, die sich nach mehr Stille und Tiefe im Glauben sehnen?
Ja, ich denke, von der Eremitenregel her sind es so zwei Elemente. Zum einen finde ich genug Zeit zur Stille. In unserer lauten und so von Lärm überschwemmten Welt braucht es immer wieder Zeiten, um in die Stille zu gehen. Und das heißt, mich lösen von äußeren Beschäftigungen und versuchen, mit dem Herzen ganz da zu sein, bei Gott zu sein, in seiner Liebe zu verweilen. Vielleicht, dass man in einer Kirche regelmäßig eine Zeit der Stille verbringt oder auch einen aufmerksamen, ruhigen Spaziergang mit einem Gebet im Herzen. Vielleicht mit den Worten von Bruder Klaus, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Mit einem solchen Vers einfach einen Spaziergang machen. Und dann kommen natürlich immer wieder Gedanken und Sorgen in den Sinn, aber ich kann sie wieder loslassen. Wir können ja nicht verhindern, dass uns Gedanken wie Vögel durch den Kopf fliegen, aber ich kann verhindern, dass sie dort ein Nest bauen. Also diese Gedanken wieder gehen lassen und wieder zurückkehren zu den Worten des Gebetes. Und das Zweite, es ist die Pflege der Gastfreundschaft. Heute sind viele Menschen vereinsamt oder sie sind als Vertriebene und Flüchtlinge unterwegs. Durch Krieg und Klimaveränderung verlieren viele Menschen den Boden unter den Füßen, ganz wörtlich. Und dass wir an sie denken, geschwisterlich Raum schenken, Aufmerksamkeit, so wie Charles de Foucault das in seiner Regel ausgedrückt und dann auch gelebt hat, dass wir Schwestern und Brüder werden für alle Menschen.
Lieber Bruder Andreas Knapp, Sie haben mehrere Bücher geschrieben. Was könnten Sie in Anlehnung an die Eremitenregel uns empfehlen?
Ja gut, da mache ich ein bisschen Werbung für mein Buch »Wer alles gibt, hat die Hände frei«. Das ist ein Buch, in dem ich versucht habe, Elemente aus der Spiritualität von Charles de Foucault in unser heutiges, konkretes Leben zu übertragen, zum Thema Gebet, Gemeinschaft, Gastfreundschaft und Stille. Wer alles gibt, hat die Hände frei. Es geht darum, immer wieder unsere Gedanken auch loszulassen, um auch das Herz frei zu halten.
Sehr schön. Herzlichen Dank, lieber Bruder Andreas. Habe ich nun etwas vergessen, worüber Sie noch etwas ergänzen möchten?
Liebe Frau Marti, Sie haben das alles sehr schön vorbereitet und alle wichtigen Elemente, glaube ich, haben Sie benannt und in Ihren Fragen zum Thema gemacht. Ich glaube, das Wichtigste aus meiner Sicht ist damit gesagt worden.
Lieber Bruder Andreas, Sie haben mehrere Bücher geschrieben und die Literatur ist empfehlenswert, weil sie sehr differenziert und gehaltvoll geschrieben ist. Wo und wie kann man diese beziehen?
Das Buch können Sie in jeder Buchhandlung bestellen. Man findet es natürlich auch im Internet. Aber wenn man eine Buchhandlung vor Ort unterstützen kann, finde ich das auch immer wichtig. Der Titel ist einfach Andreas Knapp. Wer alles gibt, hat die Hände frei.
Lieber Bruder Andreas Knapp, zum Abschluss dieser Sendung wollen wir gemeinsam still werden, beten und den priesterlichen Segen erbitten, damit wir immer mehr in unserem Glauben gestärkt sind, auch zur Stille und Sammlung gelangen und dadurch unsere Tugenden bilden dürfen.
Ja, so wollen wir einen Augenblick in Stille Gott um seine Nähe bitten, sie wahrnehmen. Ja, Gott, du bist bei uns. Du kennst uns, du kennst unsere Gedanken und Sorgen, unsere Geschichte. Und so beten wir, der gute Gott segne euch. Er lasse sein Gesicht über euch leuchten und schenke euren Herzen Frieden. Er lasse euch spüren, dass er euch in allen Situationen des Alltags nahe ist, dass er in der Stille zu euch sprechen will und dass er euch auch in eurer Arbeit begleitet. So segne und behüte euch der treue und gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen. Vergelt's Gott, lieber Bruder Andreas Knapp, möge uns das Zeugnis vom heiligen Charles de Foucault und seine Worte einen Zugang eröffnet haben zur Tiefe der Eremitenregel. Eine Regel, die schweigt, aber viel sagt. Vergelt's Gott und wir wünschen Ihnen in Ihrem Apostolat und Ihrer Berufung den besonderen Segen Gottes. Vergelt's Gott und alles Gute nach Leipzig.
Vielen Dank, Frau Marti, und auch Ihnen einen guten und gesegneten Tag noch und auch allen Hörerinnen und Hörern.
Danke vielmals. Bruder Andreas hat während dieses Gesprächs immer wieder seine Literatur erwähnt mit dem Titel Wer alles gibt, hat die Hände frei. Mit Charles de Foucault einfach leben lernen. Viel Freude auch beim Lesen. Liebe Hörfamilie, mögen Sie nach diesem heutigen Beitrag eine tiefe Stille in Ihrem Herzen tragen und ein hörendes Ohr für seine Stimme und seine Worte haben. Vergelt's Gott für Ihr Dabeisein, Ihre Gebete und Ihr Opfer. So verabschiede ich mich bei Ihnen. Am Mikrofon ist Andrea Marti gsi. Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.